SWR 2 Wissen.
Mama!
Na, hallo?
Hallo!
Hast du gegessen, Kathi?
Ja.
Okay.
Boah.
Ein Geschenk.
Was
das war's. Das sind die Menschen, dann noch das Auto und das ist ja noch das Flugzeug.
Und da durfte Jesus was draufmalen?
Ja.
Jesus Kind?
Ja.
Okay.
Tim Meyer und seine Mutter Jana drücken und herzen sich. Seit 7 Tagen haben sie sich nicht mehr gesehen.
Aber sonst geht's besser? Oder?
Ja, besser. Also nicht so gut beim Lesen. Will ich manchmal gar nicht mitmachen. Ich habe keinen Bock mehr.
Depression bei Kindern. Eine Sendung von Claudia Euen und Ronny Arnold.
Jedes Jahr melden sich rund 300.000 Menschen in Deutschland wegen einer Depression arbeitsunfähig. Sie fühlen sich ausgelaugt, sind erschöpft, haben ihren Antrieb, ihre Lebenslust verloren. Doch nicht nur Erwachsene leiden unter Depressionen. Psychiater untersuchen heute, warum auch Kinder an der Krankheit leiden und wie man sie therapieren kann.
Tim ist seit 3 Monaten auf der psychologischen Kinderstation des Leipziger Universitätsklinikums. Jeden Donnerstag besucht ihn seine Mutter. Jana Meyer fährt 60 Kilometer von einer kleinen 15.000 Einwohnerstadt nach Leipzig. Dann hat sie Zeit, ihren 10-jährigen Sohn zu sehen, mit ihm zu reden und zu spielen.
Ich bin meistens um 3 hier. Dann habe ich mit meinem Kind eine halbe Stunde. Dann fängt die Elterngruppe an, wo andere Eltern sich untereinander austauschen können. Und das geht meistens bis um 4, 4:45. Und dann dürfen wir bis 5, 6 mit dem Kind rausgehen. Also dürfen wir uns beschäftigen.
Tim Meyer, der genau wie seine Mutter in Wahrheit anders heißt, leidet an Depressionen. Für den kleinen Jungen mit den blonden Haaren ist es nicht der erste Klinikaufenthalt. Tim ist schon seit Jahren in Behandlung. Dass er depressiv ist, erkannten die Ärzte erst spät.
Er hat Gras gegessen, der hat Blatt gegessen, von seinem Messgerät hat er das Papier gegessen, der hat Zeitung gegessen, Radiergummi gegessen, also er hat alles in seinen Mund genommen. Unsere Physiologe hat gesagt, das ist, weil er in der Schule nicht klarkommt und Deutsch, weil er Deutsch Probleme hat. Mir gesagt, das kann aber nicht wegen Deutsch bloß hängen. Ich sage, er macht es ja zu Hause auch, er macht es auch bei seinem Verein. Also er geht im Fußballverein, dort macht er es sogar im Gras essen. Ich sage, das hat er sonst nie gemacht. Nein, jetzt haben es eben die Ärzte gesagt, das ist einfach, weil er sich nicht akzeptiert und sagt, ich bin bis so ein anderes Kind, ich bin ein krankes Kind und das war's.
2009 wird bei Tim eine schwere Form von Diabetes diagnostiziert. Der Junge ist damals 5 Jahre alt, geht in den Kindergarten. Bis dahin sei bei ihrem Sohn alles normal gewesen, erzählt die Mutter. Dann reagierte er heftig auf die Krankheit.
Ich habe einen Puller, dann habe ich immer gebrochen. Einmal konnte ich nicht mehr aufstehen und dann musste ich ins Krankenhaus. Ich habe was gegessen, habe ich dann immer wieder ausgebrochen.
Der Diabetes engt Tims Leben stark ein. Während die anderen Kinder spielen, verbringt er viel Zeit in Wartezimmern der Ärzte. Mehrmals täglich muss er seinen Blutzuckerspiegel messen, Süßigkeiten werden rationiert, Sport und Bewegung sind nur noch unter Aufsicht möglich. Anfangs muss er sich das Insulin spritzen. Später bekommt er eine Pumpe implantiert, die das Insulin automatisch in seinen Bauch injiziert. Tim versteht das alles nicht. Er will wie die anderen Kinder sein, will tun, was sie tun. Weil das nicht geht, zieht er sich immer weiter zurück.
Dann irgendwann kam der Punkt, wo er gesagt hat, ich will nicht mehr, ihr könnt mich alle mal, ich habe keine Lust. Und im Kindergarten zurückgezogen hat sich, die haben ja so eine Verkleidungsecke und Puppenecke, ich glaube, das hingesetzt und hat da eigentlich mit keinem mehr gespielt, überhaupt gar nicht mehr, hat sich vollkommen zurückgezogen.
Wenn Jana Meyer über Tims Krankheitsgeschichte spricht, wirkt sie ruhig. Dabei ist sie für die 7-köpfige Familie eine Herausforderung. Tims Krankheit fordert viel Zuwendung. Das geht an die Substanz. Seine Mutter tut, was sie kann, denn die 30-Jährige weiß, ihr Sohn hat in seinem kurzen Leben schon einiges durchgemacht. Tim kam 3 Monate zu früh zur Welt, verweigerte anfangs die Nahrung. Später trennten sich die Eltern. Jana Meyers neuer Lebenspartner stirbt kurz darauf. Jedes biografische Puzzleteil gehört zu Tims Krankheit. Für die Mutter ein schmerzhafter Prozess.
Da macht man sich natürlich Vorwürfe. Hat man was falsch gemacht als Mutti? Und mit anderen Leuten oder beziehungsweise Freunden konnte man nicht reden, weil die gesagt haben, rede dir sowas nicht ein. Kinder haben keine Depression, das gibt's nicht. Und man konnte eigentlich nie mit jemand reden, beziehungsweise dann haben wir hier eben dann Hilfe gesucht, Psychologen, die haben gesagt, jedes Kind ist anders und das ist dann mal nicht so einfach für ein Kind.
Klagt Ihr Kind häufig über Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder Übelkeit? Hat Ihr Kind wenigstens einen guten Freund oder eine gute Freundin?
Das sind nur zwei von 25 Fragen, die Kai von Klitzing gemeinsam mit seinem Team für einen Diagnosefragebogen entwickelt hat. Seit 8 Jahren leitet der Kinderpsychiater am Leipziger Universitätsklinikum den Forschungsschwerpunkt Depression bei Kindern. Der Chefarzt der psychologischen Kinderstation will die Früherkennung dieser Krankheit voranbringen. Depressive Störungen gehören mittlerweile zu den häufigsten Erkrankungen in der westlichen Welt. Pro Jahr erkranken laut Statistischem Bundesamt allein in Deutschland rund 6 Millionen Menschen im Alter von 18 bis 65 Jahren daran. Bei Kindern sind bislang keine genauen Zahlen bekannt, doch auch sie sind längst betroffen.
Beim Säugling sehen wir es darin, wenn seine Ausdrucksweise starr ist, eher apathisch wirkt, resigniert, ausdrucksarm werden. Also da sieht man es vor allen Dingen im Gesicht und auch in der körperlichen Bewegung, die auch abgeschwächt ist, nicht so lebendig. Beim Vorschulkind, Kindergartenkind und auch im jungen Schulkind sehen wir es in der gereizten Stimmung und auch im Spielverhalten, das stark gehemmt ist oder sich eben um sehr negative Themen dauernd dreht. Und dann beim fortgeschrittenen Schulkind, da kann es zum Beispiel einen Leistungseinbruch geben, Konzentrationsschwierigkeiten geben. Und dann kommen aber auch andere Sachen dazu, wie zum Beispiel Schlafstörungen und die Tendenz zu körperlichen Symptomen, Bauchschmerzen oder Rückenschmerzen, Knieschmerzen oder so. Das kann auch eine starke Ausdrucksweise des Kindes sein.
Eine Depression bei einem Kind zu erkennen, ist sehr schwierig. Doch egal ob Kinder- oder Erwachsenendepression, die Krankheit ist dieselbe, betont Kai von Klitzing.
Es geht ja immer darum, dass der Bezug zum eigenen Selbst ein Stück brüchig wird und dass sich Energie, auch manchmal Aggressionsenergie, eher gegen das Selbst richtet und dann das Selbst verarmt. Die Suizidalität zum Beispiel im weiteren Verlauf hängt da damit auch zusammen und dass dann erhebliche Einschränkungen von gefühlsmäßiger Schwingungsfähigkeit da ist und auch ein psychischer Schmerz dann auf die Dauer entsteht.
Definiert wird eine Depression allgemein als psychische Störung, kategorisiert nach verschiedenen Episoden. Von leichter, nur partiell auftretender Niedergeschlagenheit bis hin zu schweren depressiven Phasen. Das Leben erscheint den Betroffenen als sinnlos, Gefühle können weder empfunden noch ausgedrückt werden, es fehlt jeglicher Antrieb. Häufig treten auch körperliche Symptome auf, Schlafstörungen, fehlender Appetit, Schmerzen. Kinder sind davon nicht ausgenommen, sagt Kai von Klitzing. Sie sollen jedoch durch die Diagnose nicht stigmatisiert oder mit unklaren Krankheitsbildern konfrontiert werden, erklärt der Leipziger Professor. Vielmehr weiß er aus Gesprächen mit Betroffenen, dass eine Behandlung in jungen Jahren die Heilchancen verbessern kann, sagt er.
Die meisten Arbeitsunfähigkeiten, Frühberentungen oder so sind durch die Diagnose Depressionen verursacht. Und wenn man mit erwachsenen depressiven Menschen spricht, dann hört man von denen oft, dass das eigentlich schon sehr früh im Kindesalter auch angefangen hat. Noch nicht in der vollen Form einer schweren Depression, aber doch mit deutlichen Gefühlen von Traurigsein, Gehemmtheit beim Spiel, im Kindergarten und so weiter. Deswegen haben wir uns überlegt, es wäre sehr wichtig, Forschung darüber zu machen, wie solche Symptome sich eben schon bei Vorschulkindern und am Beginn des Schulalters entwickeln.
Je eher eine Depression erkannt wird, umso besser entwickelt sich der Umgang damit. Beim Betroffenen selbst, aber auch seiner Familie und dem näheren Umfeld. Doch es gibt einen großen Unterschied zwischen kleinen und großen Patienten. Erwachsene können sich anders ausdrücken. Sie sind in der Lage, wenn sie denn wollen oder die Depression nicht zu stark ist, über ihren Schmerz und ihre Sorgen zu sprechen. Sie können hinterfragen, auch wenn sie häufig keine Antworten finden. Ein Kind kann das nur sehr eingeschränkt.
Also beim kleinen Kind fällt ja diese ganze Möglichkeit der medikamentösen Behandlung erstmal weg. Wir wissen nicht, was diese Substanzen auf das sich entwickelnde Gehirn für eine Auswirkung haben. Von daher ist man dann eigentlich auf die zwei anderen Säulen unserer Therapie angewiesen. Das eine ist die soziale Unterstützung. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Kind in einer Familie lebt, die geprägt ist von schwierigen Lebenssituationen, eben beispielsweise Depression der Mutter oder auch auch des Vaters, dann ist es als allererstes mal wichtig, an dieser sozialen Situation zu arbeiten, also zum Beispiel auch den Eltern zu helfen, dass sie ihre eigenen Schwierigkeiten besser überwinden können. Und die zweite Domäne der frühen Behandlung von Kinderdepressionen und Angststörungen ist die Psychotherapie.
Psychotherapie mit Kindern ist eine Herausforderung, sagt von Klitzing, besonders wenn sie so jung sind wie Tim, denn dann sind sie gerade erst dabei, ihre Lebenswelt kennenzulernen. Außerdem müssen die Ärzte herausfiltern, ob die schlechte Laune nur eine Momentaufnahme ist oder Ausdruck einer tieferen seelischen Belastung. Anzeichen kann es bereits in der frühesten Kindheit geben. Deshalb ist das Spiel des Kindes ein wichtiges Indiz, in welcher seelischen Verfassung es sich befindet. Hat es überhaupt Lust zu spielen? Spielt es, wenn überhaupt, nur Szenarien durch, die schlecht ausgehen? Kai von Klitzing hat zusammen mit Kollegen eine psychoanalytische Kurzzeitbehandlung für Kinder von 4 bis 10 Jahren entwickelt. In 25 Therapiesitzungen, von denen 5 mit und die restlichen 20 ohne Eltern stattfinden, werden in Gesprächen und vor allem im Spiel unverarbeitete Konflikte des Kindes herausgearbeitet.
Dann gibt es 2 Sorten von Kindern. Die einen Kinder, die sind dann so gehemmt, dass sich überhaupt die Intervention darin besteht, dass ich ihnen überhaupt erstmal helfe, sowas wie Spiel aufzunehmen. Da muss ich sehr aktiv sein und Angebote machen. Wenn das Kind dann spielt, zum Beispiel in einem Puppenhaus, eine Familie inszeniert, dann gucke ich mir an, ob man Gefühle identifizieren kann. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Kind spielt, die Kinder sind zu Hause und die Eltern sind weggefahren und kommen nicht zurück, nicht? Dann sage ich mal, ja, wie könnte sich denn dieses Kind jetzt fühlen? Nicht? Und dann in einem nächsten Schritt könnte man dann unter Umständen irgendwann mal sagen, kann es sein, dass es dir manchmal auch so geht?
Streitet sich Ihr Kind oft mit anderen Kindern oder schikaniert sie? Wird Ihr Kind von anderen gehänselt?
Um eben jene Indikatoren herauszufiltern, die diese krankmachende Traurigkeit auslösen, hat sich die medizinische Forschung in den letzten Jahren intensiviert. Auch am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, kurz UKE, beschäftigt man sich schon lange mit kindlichen Depressionen. Michael Schulte-Markwort, Klinikdirektor und Kinderpsychiater, will aber nichts überdramatisieren. Denn klassische Depressionen im Kindes- und Jugendalter treten heute nicht häufiger auf als vor 20 Jahren, so der Professor. Allerdings hätten sich gesellschaftliche Erwartungen stark verändert, so Schulte-Markwort.
Alle Meta-Analysen, die wir gesehen haben und auch die wir auch selber gerechnet haben, zeigen, dass speziell die klassischen Formen der Depressionen nicht zunehmen. Was zunimmt, sind Erschöpfungsdepressionen. Da ist man in dem Bereich von Burnout. Erschöpfungsdepressionen haben etwas damit zu tun, dass sich die Anforderungen in den Schulen erheblich gesteigert haben. Das ist einfach so, dass Kinder oder Jugendliche in der Oberstufe heute 34 bis 36 Wochenstunden Unterricht haben, plus ein Sport, plus ein Instrument. Dann sind die ganz schnell bei 50 Wochenstunden.
Ärzte sprechen im Zusammenhang mit Depressionen von Risikofaktoren. Negative Lebenserfahrungen wie Misshandlung und Vernachlässigung schon in der frühen Kindheit gehören dazu. Aber eben auch zu früher Leistungsdruck oder das Zerbrechen von Familienstrukturen, so wie Tim Meyer es erlebt hat. Michael Schulte-Markwort setzt in Hamburg auf unterschiedlich intensive Therapieformen. Für die schwierigen Fälle hat er am UKE 70 Betten zur stationären Behandlung, im Kinderkrankenhaus in Altona noch einmal 36 Plätze. Insgesamt für alle Arten von psychischen Störungen, nicht nur explizit für junge, depressive Patienten. Immer wieder Thema auf den Stationen, so Schulte-Markwort, der Einsatz von Medikamenten. Diese seien in den letzten Jahren immer besser geworden und ärmer an Nebenwirkungen. Das große Problem dabei, in den meisten Fällen fehlt eine Zulassung für Patienten unter 18 Jahren.
Es ist so, dass 60-80% der Medikamente, die wir geben, die geben wir off-label. Das heißt, sie sind gar nicht zugelassen für das Kindes- und Jugendalter, weil sich die Pharmaindustrie zu wenig darum kümmert, die Zulassung zu beantragen. Das machen die nicht, weil der Markt zu klein ist. Das führt zu dem Skandal, dass Jugendliche und Kinder von nebenwirkungsärmeren, moderneren Medikamenten ausgeschlossen sind. In der Praxis bedeutet das für uns, dass wir eben off-label Label geben müssen. Das machen wir auch, weil wir davon überzeugt sind, dass unsere Patienten ein Anrecht haben auf die Medikamente, die besser wirken und weniger Nebenwirkungen haben. Also der jüngste Patient, den ich auch ambulant antidepressiv medikamentös behandelt, der war 12.
Verantwortung und Risiko liegen so beim behandelnden Arzt und den Eltern. Regressionsansprüche gegenüber den Pharmafirmen sind meist ausgeschlossen. Trotzdem komme man manchmal nicht um Medikamente herum, im Sinne des jungen Patienten.
Es kann sein, dass die Symptomatik so ausgeprägt ist, dass ein Kind mit einer Erschöpfungsdepression gar nicht psychotherapiefähig ist, sondern ich muss erst mit Medikamenten ein bisschen die Stimmungsschwankungen beseitigen und die Stimmung etwas aufhellen. Ansonsten mache ich das dann immer so, dass ich mit der Familie zusammen genaue Analysen mache. Wie sieht eigentlich der Kalender aus dieses Kindes? Was kommt darin vor? Wo ist Eustress, also guter Stress, und wo ist Distress, schädlicher Stress? Was kann man daran verändern?
Auch der Terminkalender der Eltern spielt eine wichtige Rolle. Im Gespräch versuchen die Therapeuten, einen individuellen Plan zu erarbeiten.
Wir müssen die Familiengeschichte kennen, wir müssen die Lebensgeschichte des Kindes kennen, wir müssen was wissen über belastende Faktoren, wir müssen was wissen über schützende Faktoren, wir müssen was wissen über Konflikte. Und daraus erarbeiten wir in Abhängigkeit des Alters mit den Kindern, Jugendlichen und den Familien zusammen ein gemeinsames Modell, wenn sie so wollen, ein gemeinsames Verständnis. Vieles aber bei Depressionen liegt tatsächlich erstmal nach vorne gerichtet in der Frage von Bewältigung der Symptomatik und in der Frage von Aktivierung. Also zum Beispiel ist es sehr, sehr wichtig, dass depressive Patienten körperlich aktiviert werden und an Sport teilnehmen. Laufen zum Beispiel wirkt antidepressiv oder andere Sportarten auch.
Zurück nach Leipzig. Tim Meyer war vor Ausbruch der Diabetes im Jahr 2009 ein begeisterter Fußballspieler. Einer, der gern mit seinen Kumpels raufte oder mit seinen Geschwistern. Doch dann verändert er sich. Einmal wird er traurig, dann wieder aggressiv und wütend. Häufig fühlte er sich provoziert, oft von seinem 2 Jahre jüngeren Bruder. Die Eltern suchen Rat, erst beim Kinderarzt, dann beim Psychologen. Im Sommer 2011 begann Tim seine erste Psychotherapie. Es folgen weitere, schließlich wurde er stationär aufgenommen.
Ich war vor 3 Jahren schon mal hier, darum kenne ich fast alles, kenne auch die ganzen Regeln. Zimmer aufräumen, Ordnung, jeden Tag Staubwischen, kein Schlafen, keine Schimpfwörter benutzen. Da kriegt man Punktabzug. Insgesamt haben wir 13 Punkte. Da kriegt man ein Diplom, was dort liegt, was ich hatte.
Sonnenlicht fällt durch die großen Fenster in das helle, freundliche Zimmer auf der Kinderstation der Leipziger Universitätsklinik. Mit Buntstiften gemalte Bilder hängen an den Wänden. Ein Kalender zählt die Tage rückwärts, bis zu Tims Entlassung. 9 Tage sind es noch.
Wie waren die Werte? Alles okay?
Ja, also so 13 oder 12. Aber vom Fort auch ganz okay. 7,0 oder wie gestern 6,9 oder so.
Tim muss lernen, regelmäßig seinen Blutzuckerwert zu messen. Das Zimmer teilt er sich mit 2 anderen Kindern. Er fühlt sich wohl, auch weil er hier kein Außenseiter ist.
Alle sind meine Freunde. Zucker haben sie nicht, aber sie rasten auch aus. Krieg gut. Früher habe ich meinen Bruder verprügelt. Da habe ich gegen meine Couch geboxt. Aber Mama wollte auch meinen Boxsack holen. Und ich bin noch hier, weil ich alles im Mund genommen habe. Papier und so. Und habe es dann runtergeschluckt. Weil mein Bruder mich immer geärgert hat. Da war ich irgendwie sauer. Und da habe ich dann immer was im Mund genommen. Und dann habe ich mich gewöhnt. Und dann habe ich dann immer was im Mund genommen.
Im Gespräch ist Tim aufgeweckt. Er scheut sich nicht, über seine Krankheit zu reden, kennt seine Stärken und Schwächen. Das war am Anfang anders, erzählt Jule Lowe, Tims Therapeutin.
Bei der ersten Aufnahme war er sehr zurückhaltend, ruhig, aber motorisch sehr unruhig. Also er konnte schlecht auf dem Stuhl sitzen, fiel ihm schwer zuzuhören, wirkte traurig und bedrückt. Ja, und wenig mit sich im Kontakt. Also auch unklar, warum mache ich das, was passiert da mit mir, unzufrieden.
In den ersten Wochen nach der Aufnahme in der Klinik wird Tim analysiert. Die Ärzte sprechen mit dem Jungen, beobachten sein Verhalten und befragen die Eltern. Danach macht Tim eine Physiotherapie. Er wird von einem Logopäden unterstützt, erhält Ergotherapie. Er beginnt wieder Fußball zu spielen, geht klettern und schwimmen. Bewegung für den Körper, Gespräche für den Geist. Das Konzept ist ganzheitlich. Tagsüber besucht Tim die klinikeigene Schule. Dort achtet man darauf, dass er sich eingliedert und mit den anderen austauscht. Die Eingewöhnung ging schneller als gedacht, erinnert sich Jule Lowe.
Da war schon deutlich, dass er am Anfang sehr zurückgezogen war, Schwierigkeiten hatte, auch mit den Kindern in Kontakt zu kommen, Schwierigkeiten hatte mit seinem Diabetes und insgesamt bedrückt wirkte, was zunehmend aber besser wurde. Also der wurde hier zunehmend fröhlich, war aufgehellter und schien auf jeden Fall, auch wenn er Heimweh hatte, zu profitieren, dass er erstmal Abstand zur Situation zu Hause hatte, wobei ich jetzt aber nicht nur das familiäre Umfeld meine, sondern auch schulische Situationen, die für ihn sehr belastend waren. Genau, die war, denke ich, der Hauptbelastungsfaktor.
Zu Hause durfte Tim häufig nicht am Sportunterricht teilnehmen, nicht mit auf Klassenfahrten und auch in den Hort konnte er nur mit Begleiter. Alles wegen seiner Diabetes. Sportvereine lehnten ihn ab. Niemand wollte Verantwortung für das kranke Kind übernehmen. Das war schwer für den mittlerweile 10-Jährigen. Die Ablehnung kratzte an seinem Selbstwertgefühl. Hinzu kamen Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. Er ist gerade dabei, die 2. Klasse zu wiederholen.
Da hat er immer größere Versagensängste aufgebaut, sodass am Ende eigentlich gar nichts mehr ging und da auch keine Lust mehr war, er sich abgewandt hat vom Unterricht, da nicht mehr teilnehmen konnte. Plus in der Schule, das kam so nach und nach raus, er auch vermehrt geärgert wurde wegen dem Diabetes, also auch da noch so eine neue Baustelle aufgemacht worden war, was er vorher nicht gesagt hat.
Ist Ihr Kind ein Einzelgänger und spielt meist allein? Hat Ihr Kind oft Angst?
Tim ist keine Ausnahme. Das zumindest legt eine Untersuchung der Leipziger Universitätsklinik nahe. Gemeinsam mit seinem Team hat Kai von Klitzing Eltern eines gesamten Leipziger Kindergartenjahrgangs nach Angst- und Depressionsanzeichen befragt. Dabei wiesen über 10% von insgesamt 1700 Kindern erhöhte Ängstlichkeit oder depressive Verstimmtheit auf. Lagen Symptome wie Traurigkeit, Schlafstörungen, Gereiztheit oder Spielhemmung vor, wurden die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern zur genaueren Anamnese eingeladen. Parallel dazu wurde eine Kontrollgruppe gebildet mit Kindern ohne Anzeichen. Erste Ergebnisse der Studie, die mittlerweile in renommierten Fachzeitschriften veröffentlicht wurden, belegen, etwa die Hälfte dieser Kinder waren bereits in ihrer Entwicklung beeinträchtigt. Betroffen war also etwa jedes 20. Kind. Weder Eltern noch Erzieher hatten bis dahin auf Anzeichen reagiert. Professor von Klitzing ahnt, warum.
Erstens ist in den meisten Menschen noch kein Konzept dafür vorhanden, dass so ein kleines Kind auch schon eine Depression haben kann. Und zweitens sind es eher die Kinder, die dann stören, die zu uns zur Diagnostik gebracht werden, weil die Umwelt halt negativ reagiert. Aber die zurückgezogenen, ängstlichen, schüchternen Kinder nicht so sehr.
Ein 5-jähriges Kind, das still und traurig in der Ecke sitzt, wird demnach eher akzeptiert als ein lautes, schreiendes Kind. Dabei sind die Symptome mittlerweile bekannt. Risikogruppen können besser identifiziert werden.
Fast alle Depressionen in diesem frühen Alter sind verbunden mit Angststörungen auch. Also eine übermäßige Ängstlichkeit spielt eine Rolle, aber eben vor allen Dingen auch die Einschränkung im Spiel und die Spielhemmung. Also wenn jetzt ein Kind zum Beispiel neu in den Kindergarten kommt, kann sich schlecht von der Mama trennen, nimmt kaum mit anderen Kindern Kontakt auf, spielt nicht und so weiter, dann würde ich das jetzt erstmal eine Weile beobachten, nicht? Vielleicht öffnet es sich gerade. Die Trennungsangst ist etwas, was sehr oft vorübergehend ist. Aber wenn das dann zunimmt oder sich ausbreitet, dass aus der Trennungsangst zum Beispiel eine generalisierte Angst, dass das Kind plötzlich vor allem möglichen Angst hat, also die Beeinträchtigung für die Entwicklung immer größer wird, dann sollte man eine vertiefte Diagnostik machen. Nicht? Dann hat es noch nicht eine Depression, aber dann lohnt es sich, da mal genauer hinzuschauen.
Trotzdem, Depression bei Kindern ist kein Massenphänomen, betont auch der Leipziger Kinderpsychiater. Angst und Traurigkeit gehören zur natürlichen Entwicklung eines Kindes dazu. Es gehe darum, die zu identifizieren, die leiden, und denen gezielt zu helfen.
Von den 30 Kindern, die wir ganz systematisch in der Therapiestudie drin hatten, hatten 10 sogar eine richtig diagnostizierbare Depression. Und die war nach einem Dreivierteljahr Therapie, war von den Symptomen nichts, also waren die weg. Und ein halbes Jahr später, in der Nachuntersuchung, war sie immer noch weg. Wahrscheinlich sind dahin Kinder, die auch ein gewisses Risiko haben. Und dann kommt es natürlich auch manchmal ein bisschen auf Glück an, nicht? Wenn das Kind dann in die Schule kommt und hat vielleicht ein gutes Schulumfeld oder einen Lehrer, der sich gut kümmert oder eine Lehrerin oder findet einen tollen Freund oder so oder Freundin und macht gute Erfahrungen, dann kann das auch aufhören, nicht? Aber wenn die Lebensumstände unter Umständen sich verschlechtern, zum Beispiel Eltern trennen sich oder so, dann kann es wiederkommen.
Deshalb werden die Kinder, die an der Leipziger Studie teilgenommen haben, weiter in unregelmäßigen Abständen untersucht. Auch nach genetischen Ursachen wird geforscht. Erste Erkenntnisse legen nahe, dass Kinder depressiver Eltern ein erhöhtes Risiko haben, selbst zu erkranken. Ist ein Elternteil betroffen, liegt das Risiko bei 10-15%. Betrifft es beide Elternteile, so schätzen Experten, steigt das Risiko, selbst zu erkranken, auf 30-40% an. In Tims Familie spielte Depression bislang allerdings keine Rolle. Aber egal, ob selbst depressiv oder nicht, Eltern fühlen sich schuldig, wenn ihr Kind erkrankt. Kai von Klitzing versucht, ihnen dieses Gefühl zu nehmen.
Wir müssen von diesem Schuldgedanken wegkommen, auch in der Gesellschaft. Bis hin zu den Krankenkassen, nicht? Wenn ich ein kleines Kind behandle, dann schreibt mir die Krankenkasse, so ein kleines Kind kann doch noch gar nicht krank sein, das sind doch immer die Eltern. Das ist ein Vorurteil, nicht? Die Schuldproblematik führt dann, weil die keiner haben will, führt die dann oft dazu, dass sie verleugnen oder gegen uns kämpfen. Also der Vater dann vielleicht sagt, alles so ein Quatsch und Psychotherapie, so ein Blödsinn und so weiter. Ich muss die Eltern ins Boot holen und ich muss versuchen, mit den Eltern an einen Punkt zu kommen, dass ich mit ihnen gemeinsam Sorge habe fürs Kind.
Ein letzter Besuch bei Tim, diesmal zu Hause. 8 Wochen sind seit dem Ende des Klinikaufenthalts vergangen. Das Leben zu Hause hat sich eingependelt. Tim hat sein eigenes Zimmer. Die Wände sind mit farbiger Tapete beklebt. In einer Glasvitrine stehen Fotos und Selbstgebasteltes.
Das sind wie bei meinem echten Papa, das war aber ganz lange her. Hier bin ich, mein Bruder und hier ist Mama. Hier ist mein ganzes Diabetes drin. Ich habe auch vieles von anderen.
Den gefällt der Style. Jetzt London USA-mäßig.
Martin Meyer ist der leibliche Vater von Tims 2 jüngsten Geschwistern.
Wir hoffen, dass sich das alles wieder so einpendelt, wie es damals war, bevor er ins Krankenhaus ist. Das ist halt unser größter Wunsch, sagen wir mal so.
Tim scheint auf einem guten Weg zu sein. Nach dem Unterricht spielt er mittlerweile wieder Fußball. Und damit es in der Schule besser klappt, bekommt er Nachhilfe in Deutsch.
Manchmal komme ich mit dem Schreiben nicht so gut mit, weil die schneller alles schreiben als ich. Aber nicht alle, es gibt so ein paar, die langsamer schreiben. Wir haben letztes Mal eine Arbeit geschrieben, Mathe, und ich habe eine 1. Und wir haben heute noch eine Geometriearbeit geschrieben. Mal gucken, was rauskommt.
Jana Meyer genießt es, endlich wieder alle Kinder um sich zu haben. Der monatelange Klinikaufenthalt habe nicht nur Tim, sondern die ganze Familie viel Kraft gekostet, erzählt sie.
Wir wissen jetzt seit dem Krankenhausaufenthalt, okay, wenn er sich zurückzieht, wir lassen auch die Zeit. Haben wir gesagt, 1,5 Stunden ist okay, wenn er jetzt in sein Zimmer ist alleine. Aber dann fragen wir jetzt von uns aus und wenn wir aber merken, okay, er möchte mit uns nicht reden, dann geben wir dann noch mal eine Frist, weil wir Angst haben, dass wenn wir nicht fragen und er dann nicht von sich aus kommt, dass er dann wieder in so ein tiefes Loch fällt.
Komm mal her.
Was essen wir heute? Gar nicht. Gar nicht. Na gut, bleibt die Küche geil. Ich dachte, wir wollen heute selbstgemachte Cheeseburger machen.
Die Angst bleibt. Nicht alle Probleme sind verschwunden. Doch mittlerweile redet Tim häufiger über das, was ihn bedrückt. Das hilft auch seiner Mutter.
Weil wir ja auch in der Klinik gelernt haben, wie wir mit ihnen umgehen sollen. Weil wir vom Krankenhaus, wir haben geredet, auf ihn drauf getrichtert, auf Deutsch gesagt, erzähl uns was. Und jetzt wissen wir bleiben ruhig, dann gehen wir nochmal raus, dann gehen wir vielleicht 5-mal raus, bis er dann wirklich kommt oder geben dann 1-2 Tage. Aber das hätten wir vorher gar nicht gemacht.
Die Eltern wissen, wenn Tim sich zurückzieht, müssen sie aufmerksam bleiben, ihm zur Seite stehen. Martin und Jana Meyer sind auf einem guten Weg. Sie haben akzeptiert. Ihr depressives Kind braucht keine Vorwürfe, sondern Hilfe.